Gleichzeitig merken wir auch, dass wir offen sind zu gucken, welche Location in Köln ist denn vielleicht sogar noch besser für uns. Weil die Schildergasse, muss man schon sagen, natürlich ein Stück weit Mainstream geprägt ist und wir schon sehr neuartig mit unserem Konzept sind und auch eine gewisse Zielgruppe ansprechen, die vielleicht in einer anderen Nachbarschaft oder auf einer anderen Shoppingstraße in Köln dann vielleicht noch besser funktioniert.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank, eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Gibt es für Sie eine Verbindung zwischen einer guten Party und einem gelungenen Einkaufsbummel? Martin Bressem sagt, sowas müsste es viel häufiger geben. Es passiert aber zu selten. Er versucht, ein wenig Langeweile aus dem Handel zu treiben. Mit seinem Startup Blank ruft er mitten in Köln zur Evolution, vielleicht sogar Revolution in der Branche auf. Das Ladenlokal auf der Schildergasse soll vor allem neugierig machen auf innovative und neue Produkte. Vom Auto über die Kaffeemaschine bis hin zum gesunden Snack. Das Besondere, Blank ist kein Händler, der von der Menge der verkauften Produkte lebt. Die Hersteller und Marken mieten sich in dem Laden ein und erhalten dafür Präsentationsfläche und Beratung durch das Blank-Team. Das Konzept nennt sich Retail as a Service, wird gerade so 3-4 Mal auch von Konkurrenten in Deutschland ausprobiert und wird von der Handelsbranche sehr, sehr neugierig beobachtet. Im Podcast merkt man ganz gut, dass Martin Bressem denkt und spricht wie ein Startup-Gründer, nicht unbedingt wie ein Händler. Wo andere von viel Laufkundschaft sprechen, spricht er vom Traffic in der Schildergasse. Vom Point of Sales geht es für ihn zum Point of Experience. Wir sprechen darüber, warum er mit seiner Firma gerade Köln als erste große Experimentierfläche ausgesucht hat. Er berichtet, warum er einige Entwicklungen auf den traditionellen Kölner Einkaufsstraßen sehr, sehr kritisch beobachtet. Und er erzählt von seinem eigenen beruflichen Weg bis hin zur Gründung. Der startete, kein Wunder, als Partyveranstalter. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr, unseren nächsten Gast begrüßen zu können, heute bei Wirtschaft Köln unplugged, den Gründer und Geschäftsführer von Blank. Mhm. Hallo Martin.
Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Martin, ich würde mit ein paar Fragen anfangen, die ich jedem Gast stelle, um so ein bisschen ein Gefühl für Köln zu kriegen. Hast du einen Lieblingsort in der Stadt?
Ein Lieblingsort. Ich glaube tatsächlich, Nippes gefällt mir sehr gut. Also ich wohne auch selber in Nippes und finde, das ist so, man könnte sagen, Bruder oder Schwester von Ehrenfeld, ja. So vom Vibe her. Gefällt mir sehr gut. Also kleine Cafés, Gastronomie allgemein, Restaurants, Parks und manchmal vielleicht auch noch doch schon ein bisschen laut geworden, weil wir direkt auf der Neusser Straße wohnen. Okay. Deswegen manchmal sehne ich mich dann noch nach ein bisschen mehr Ruhe, aber grundsätzlich gefällt mir das da sehr gut.
Ja. Und umgekehrt, gibt es eine Stelle, die dir gar nicht gefällt in Köln?
Nee, fällt mir nichts spontan ein. Also bin großer Köln-Fan.
Unglücklich.
Ja. Also ich glaube, was zutrifft, was ja auch viele sagen, ist, dass man jetzt Köln nicht als per se super schöne Stadt bezeichnen kann, aber es hat halt die schönen Ecken und die muss man irgendwie kennen und da zieht es mich dann auch hin. Und ja, aber jetzt, ich könnte nicht sagen, dass mir eine Ecke nicht gefällt.
Ja, das wäre noch eine nächste Frage. Glaubst du, die Stadt wird irgendwo unterschätzt?
Ich glaube schon, ja. Also das definitiv. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass Köln viele auch kennen. Also interessanterweise, wenn ich auch mit internationalen Leuten spreche und dann Köln oder Cologne sage, dann ist das vielen ein Begriff.
Ja.
Von daher habe ich das Gefühl, dass sich das schon gut etabliert hat und auch die Startup-Szene gut am Wachsen ist in Köln. Ich finde, es hat auch so ein bisschen was von Berlin schon, was auch so Künstler- und Kulturthemen angeht und auch so die Leichtigkeit. Ich finde auch das Thema California, sagen ja auch manche. Und ich habe selber ein paar Jahre in den USA gewohnt, in der Nähe von Kalifornien, in Arizona, aber war oft da. Und
der Vergleich hält Stand, sagst du?
Ich finde, das passt gut, ja. Okay. Weil die Kalifornier auch sehr offen sind und so einen gewissen Vibe haben. Und ich finde, in Köln ist es ähnlich, diese Offenheit. Mhm. Ich habe auch ein paar Jahre in Norddeutschland gewohnt und da sagt man ja, die sind ein bisschen zurückhaltender, zumindest am Anfang. Und in Köln fällt das schon auf, diese Offenheit und so. Also es gefällt mir sehr gut in Köln.
Dann vielleicht noch den Punkt, glaubst du, es gibt Punkte, wo du unterschätzt wirst?
Ich glaube, viele Leute haben schon das Gefühl, dass ich sehr ambitioniert bin und viel vorhabe. Deswegen da eher nicht unterschätzt, würde ich sagen. Vielleicht unterschätze ich mich selber in manchen Bereichen. Mhm. Weiß ich nicht, was so handwerkliche Themen angeht oder andere Themen, wo man dann manchmal denkt, das kann man nicht so gut. Ja. Aber vielleicht hat man es einfach nicht ausprobiert. Ja. Also Handwerken ist, glaube ich, noch mit auf meiner Liste, dass ich irgendwann mal was Cooles baue mit Holz. Mein Opa war auch Schreiner und irgendwie hatte ich letztens noch gedacht, hey, wäre doch mal cool, irgendwas Eigenes zu bauen. Also vielleicht nicht jetzt direkt, aber irgendwann mache ich das bestimmt nochmal.
Wir wollen ja noch natürlich gleich noch über euer Startup sprechen. So ein bisschen versuche ich den Weg dahin zu verstehen. Mhm. Finde ich bei Gründerinnen und Gründern immer besonders spannend, über welche Stationen man auch dahin kommt, wo man heute ist. Du hast jetzt Arizona genannt, Norddeutschland. Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen, was für Stationen gab es denn so für dich, bis man tatsächlich in Köln und mit Blink quasi angekommen ist?
Ja, da muss ich jetzt überlegen, wie ich ausholen soll oder kann.
Genau, erstmal haben wir Zeit.
Vielleicht die Kurzversion. Ja. Mein Vater ist in der Bundeswehr, deswegen sind wir viel umgezogen. Also ich bin gebürtiger Bayer, auch wenn man es mir nicht anhört. Und sind dann nach Norddeutschland gezogen, bin da zur Schule gegangen. Dann sind wir nach Amerika, Arizona, 4 Jahre, da bin ich dann zur Highschool gegangen. Dann zurück nach Deutschland, Köln-Bonn, die Ecke, habe dann mein Abi gemacht und parallel eine Ausbildung zum Gestaltungstechniker. Mhm. Da bin ich dann zum ersten Mal auch so Richtung Kreation, Design gekommen und habe gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und genau, bin jetzt im Prinzip seitdem die Jahre auch in Köln und Bonn geblieben. Also erst in Bonn, dann jetzt in Köln, auch wohnhaft. Und ja, dazwischen waren dann noch Stationen wie Studium in Köln, Medienmanagement studiert mit einem Fokus auf Markenkommunikation und Werbung. Das hat mich dann dazu gebracht, eigene Partys zu veranstalten, um das Studium zu finanzieren, weil es sehr teuer war pro Monat. Und ich mir dachte, oh je.
Also private Uni?
Private oder? Uni, ja. Wurde dann, ich glaube, es waren 700 Euro im Monat, was dann schon echt ordentlich ist. Und ich dann überlegt habe, okay, wie kriegst du die Kohle zusammen? Meine Eltern meinten so, puh, zu teuer. Ne? Das musst du dir irgendwie selber zusammenkratzen. Wir unterstützen dich, aber nicht in der Höhe. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Und dann so bin ich tatsächlich zu den Events und Partys gekommen, um durch die Eintrittsgelder und Sponsorings dann das Studium zu finanzieren, was dann auch gut funktioniert hat. Und da auch gemerkt habe, dass ich Unternehmer bin. Also dass das mir am meisten Spaß macht, was Eigenes aufzubauen. Und dieses Thema Event-Umsetzung auf jeden Fall ein Teil von Blank heutzutage auch ist oder wie es mich auch dahin gebracht hat. Weil ich auch, um dann so einen kurzen Sneak Peek zu heute zu geben, die Retail-Fläche wie eine Event-Fläche sehe, wo eher ein Event passieren sollte als klassischer Handel. Aber da kommen wir dann sicherlich gleich noch zu. Naja, und dann so waren dann noch Stationen dabei, wie Detox Rebels gegründet, eine Firma.
Das waren diese Partys auch, ne?
Genau, das waren dann allerdings alkoholfreie Partys, dann ein bisschen später.
Also in der Schulzeit waren sie schon noch mit Alkohol und
genau,
oder in der Studienzeit und dann, okay.
Genau, Studienzeiten war mit Alkohol und dann irgendwann hatte ich zu viel Alkohol getrunken und dachte mir, okay, meine Gesundheit findet das nicht so gut und der Körper meldet sich vielleicht, dass ich mal ein bisschen weniger zu mir nehmen sollte und habe dann angefangen, alkoholfreie Partys zu veranstalten mit dem Studiumkollegen. War dann die erste in Deutschland und ist dann sehr stark eingeschlagen, haben dann deutschlandweit die Events realisiert in den Großstädten, haben neue Formate kreiert, haben mit vielen Firmen zusammengearbeitet, ob es Mercedes, Fitness First und so weiter ist, die das Ganze begleitet haben oder gesponsert haben und waren dann bei Hülle der Löwen 2018. Ich habe zwischendurch noch meinen Master gemacht. Also ist viel passiert auf jeden Fall. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann aber gemerkt, dass meine persönliche Vision in eine andere Richtung geht als mein damaliger Co-Founder. Und habe dann entschlossen, auszusteigen. Und im gleichen Moment hatte ich damals Kai Panitzky von Bitstone Capital kennengelernt, auch hier aus Köln.
Risikokapitalgeber, die sich tatsächlich auf so Immobilien-Startups
und
Lösungen fokussieren. Ne?
Genau, und das war dann so ein Wendepunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich steige aus einem eigenen Startup aus, gehe zu einem Venture Capital Investor, was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Mhm. Also das, ich hatte vorher nie gedacht, dass ich mich über, also auch bei sowas bewerben würde. Irgendwie Venture Capital war komplett weit weg von mir. Also in dem Moment bei dem Startup haben wir nach Venture Capital Investoren gesucht, was dann in dem Moment erstmal nicht funktioniert hatte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei einem arbeite. Und durch den Kai, den ich über Umwege kennengelernt habe, kam das dann so, dass er noch jemanden gesucht hatte für sein Team, der Startup-Erfahrung hat und auch marketingtechnisch was drauf hat. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und dann ja, habe ich erstmal bei Bitstone gearbeitet eine Zeit lang, habe dann Startups betreut aus dem Portfolio, aus dem Real Estate-Bereich. Und da war dann Brickspaces dabei. Und
genau, da müssen wir, glaube ich, da sind wir jetzt schon nah dran. Ne?
Also das,
Brickspaces war die Stufe davor.
Richtig.
Was war das genau?
Das ist eine Plattform für die Vermittlung von Pop-up-Flächen, also ein Vermittlungsgeschäft, so wie man es, weiß ich nicht, von Immobilien-Scout oder ähnliches kennt.
Wo ist eine leere Fläche, irgendjemand will für ein paar Wochen einen Laden aufmachen, ihr bringt sie zusammen.
Genau, richtig. Mhm. Das ist so die Idee von Brickspaces gewesen und Bitstone und ACX von Aachener Grundvermögen, die hatten da investiert und ich bin dann als, ich würde mal sagen, externer Berater vom VC rein und habe die Jungs unterstützt und sollte auch ein Stück weit gucken, wie kann man das Geschäftsmodell weiterentwickeln, weil Bitstone nicht nur Frühphaseninvestor ist, sondern auch Company Builder, also auch eigene Geschäftsideen ausbauen. In diesem Kontext bei Brickspace ist es mir aufgefallen, dass wahnsinnig viel Traffic auf der Plattform ist, aber die Conversion sehr gering ist. Also wenige Companies, die dann tatsächlich die Fläche buchen und da was umsetzen. Und habe dann geguckt, woran liegt das? Und die meisten Marken, die Interesse signalisiert haben, haben es dann aber nicht gemacht, weil zu viele Fragen aufgekommen sind. Okay, ne, was muss ich berücksichtigen, so eine Fläche zu eröffnen? Wo kriege ich das Personal her? Wie kann ich den Checkout machen? Wo kriege ich das Ladenbausystem her? Und. Und das waren dann zu viele Topics. Und dann wurde auch danach gefragt, könnt ihr das mit anbieten? Mhm. Und zu der Zeit bei Brickspaces hatten wir nicht das Team dafür, um solche Full-Service-Sachen zu bieten. Und naja, und dann durch meinen Event-Background und sowas Operatives auch umzusetzen und Marketing-Affinität, haben wir dann im Gesellschafterkreis und mit mir entschieden, hey, lass uns das doch einfach mal ausprobieren, innerhalb von Brickspaces so ein Full-Service-Angebot zu schmieden und einfach mal rauszugehen an den Markt. Und dann haben wir das 2018 gemacht in Düsseldorf im Köbung und haben gesagt, so 4 Wochen Weihnachtszeit, wir bieten nicht nur die Fläche, sondern Ladenbau, Mitarbeiter, alles drum und dran. Du musst nur die Ware schicken als Marke und wir übernehmen den Rest. Haben dann irgendwie 100 Brands angeschrieben und dann im 0,nichts waren irgendwie 30 Brands dabei. Also wirklich in kürzester Zeit, innerhalb von Wochen, haben wir das Konzept uns überlegt und Marken haben zugesagt. Und das hat dann im Prinzip gezeigt, okay, da ist ein Markt für da. Ja. Solche Full-Service oder Retail-as-a-Service-Leistungen anzubieten, wie man es auch sagt. Und das war im Prinzip der Startschuss für Blank. Also das hat dann 4 Wochen lang, haben wir das getestet, hat gut funktioniert. Dann kam die Entscheidung, hey, oder die Frage an mich, willst du nicht Geschäftsführer mitwerden von Brickspaces und die Firma neu justieren? Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, von Brickspaces uns zu distanzieren. Mhm. Wird nicht weiter betrieben von uns. Wir uns auf Blank konzentrieren, die Firma umbenannt, Venture Capital eingesammelt, explizit für Blank, haben dann eine 7-stellige Summe eingesammelt letztes Jahr mit internationalen Investoren und genau, jetzt an dem Standpunkt sind, dass wir hier voll uns drauf konzentrieren und Vollgas geben wollen.
Und dann natürlich wichtige strategische Entscheidungen von Düsseldorf erstmal wieder nach Köln.
Sehr wichtig, sehr wichtig.
Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich dann Ende im Herbst, Winter, ne, Ende November habt ihr, glaube ich, dann in Köln die Fläche eröffnet.
Letztes
Jahr, bin gestern nochmal durchgeschlendert, also ihr seid mitten im Herzen der traditionellen Handelswelt oder Einkaufswelt quasi in Köln, mitten auf der Schildergasse.
Richtig.
Wenn man jetzt gestern kurz vor Ladenschluss so ein bisschen durchging, da war jetzt nicht so ganz viel Trubel. Mhm. Da standen schöne Sachen rum, verschiedene Sachen, man konnte es ausprobieren. Trotzdem habe ich solche Sachen natürlich schon mal woanders gesehen. Ne? Auch andere Handelsflächen haben Shop-in-Shop-Konzepte oder ähnliches.
Ja.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, um zu verstehen, was ja, weil auch vieles, glaube ich, hinter den Kulissen anders ist.
Ja.
Was ist das Besondere an euch? Weil ihr habt ja Preise ohne Ende aus der Branche abgeräumt. Ne? Shop of the Year steht stolz draußen dran, glaube ich, gerade.
Ja.
Und Europäischer Innovationspreis war, glaube ich, letztes Jahr, ne, für den Handel.
Genau.
Also was ist das Besondere tatsächlich und das irgendwie auch Revolutionäre?
Ja, gute Frage. Also auch für die Zuhörer, die Blank noch nicht kennen. Also im Grunde wollen wir ein neues Shopping-Format kreieren, was online und offline zusammenbringt. Mhm. Also das heißt, für den Endkonsumenten ein neues Shopping-Erlebnis oder Shopping-Experience. Und für den B2B-Partner, also die Consumer-Brands, die ihre neuesten Artikel zeigen wollen, ein neues Format, wo sie ohne lange Mietzeiträume, ohne selber in die Miete des Objekts zu gehen und ohne selber den Finger zu krümmen, bei uns ihre neuesten Artikel zeigen können. Also es ist ein B2B2C-Modell und wir verstehen uns als Plattform, als Ökosystem, wo du als Brand Kampagnen lancieren kannst und wir wollen es so einfach gestalten, wie wenn man bei Instagram oder Facebook eine Kampagne startet, nur dass es bei uns analog und auch digital stattfindet. Deswegen sagen wir auch Hybrid, online und offline und ja, wie gesagt, für den Endkonsumenten ein neues Shopping-Erlebnis. Genau, und in Köln ist es so, wie du beschrieben hast, du kommst rein, du hast verschiedene Brands, also es ist wie, ich sag mal, für wenn man es ganz was ist das beste Wort? Verständlich, ohne zu viel Buzzwords sagen möchte, ist es für uns ein Department Store oder Kaufhaus der Zukunft. Also du kommst rein, du hast verschiedene Marken mit verschiedenen Produkten und kannst durchschlendern und guckst dir dann quasi von Modul zu Modul, das ist so unsere Firmensprache, quasi der, wie bei einer Messe, der Bereich einer Marke, kannst du von Marke oder Modul zu Modul gehen und siehst dann das neueste Produkt. Und wie du es wahrscheinlich gestern gesehen hast, haben dann die Module wiederum ein Podest, wo das Hero-Produkt gezeigt wird. Das
Hero-Produkt.
Hero-Produkt, genau.
Also weil, eins, was besonders hervorstechen soll.
Richtig, weil bei den Konsumenten heutzutage das Problem besteht von too much choice, also dass du einfach überladen wirst mit Produktangeboten und gerade wenn du bei einem Marketplace im E-Commerce auf die Webseite gehst, dann einfach hunderte von tausenden von Produkten im Angebot stehen und datengetrieben natürlich Recommendations rausgegeben werden etc., aber auch nicht überall, sondern nur da, die es wirklich gut betreiben, haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, dann auch stationär und auch die digital das Ganze zu reduzieren. Also kuratierter Marktplatz, sagen auch viele oder sagen wir auch gerne, weil wir wirklich ausgewählte Brands und ausgewählte Produkte bei uns zeigen. Und dann,
was heißt das so ungefähr in Dimensionen? Also wie viele Produkte finde ich so, wenn ich bei euch in einem Laden bin erstmal?
Also wir haben jetzt ungefähr 30 bis 40 Marken und dann pro Marke etwa 2 bis 3 Artikel. Okay.
Wirklich sehr reduziert.
Sehr reduziert, genau. So, und das Ganze ist natürlich erweiterbar und wir werden digital mehr Produkte zeigen als stationär, weil wir auf Basis der Daten, die wir sammeln, dann auch personalisiert Empfehlungen aussprechen können und der Feed, wie man es bei Instagram oder sonstigen Social-Plattformen kennt, dann auf Basis des Algorithmus angepasst wird, sodass dir gezeigt wird, was für dich interessant ist. Ja. So, aber wenn man mal im analogen, physischen Bereich bleibt, wollen wir halt die neuesten Produkte der Marken zeigen, um eine Relevanz zu haben, eine Inspiration zu kreieren und auch eine gewisse Neuheit zu zeigen. Ja. Für viele, die diese Artikel noch nicht kennen. Natürlich ist es nicht so einfach, dann immer am Puls der Zeit zu sein oder vor der Zeit zu sein, dass man Sachen zeigt, die du vorher noch nicht gesehen hast oder allgemein der Besucher noch nicht gesehen hat. Aber das ist so der Anspruch, dass wir die Kunden, die bei uns reinkommen, überraschen, dass es ein neues Shopping-Erlebnis ist, dass du Dinge ausprobieren kannst, also Stichwort Try Before You Buy, wir dazu auch anregen wollen, jetzt wo die Corona-Situation sich auch etwas entschärft, wir dann auch mehr Möglichkeiten haben mit Mikro-Events, mit größeren Events, mit Mikro-Event meine ich, dass dann am Modul, also am Markenmodul, Beispiel Melitta, dann auch jemand steht und was zu Melitta erzählt, man den Kaffee probieren kann, etc. Und das ist auch so ein Stück weit, was uns antreibt, dass wir sagen, im klassischen stationären Handel passiert zu wenig. Also da ist irgendwie kein Leben drin, da ist keine Aktivierung. Also wir,
dass wenn man mal im Supermarkt so ein Schnittchen mit neuer Leberwurst bekommt, ist das Maximum und ihr wollt mehr.
Genau, ja. Oder wenn du zu einem klassischen Retailer gehst, dann ist es in der Regel das Regal, das Produkt ist da und dann, das war es meistens schon. Also dann hast du teilweise noch nicht mal irgendwie einen Beschreibungstext oder noch ein iPad mit einem Video oder so. Das ist dann eher selten der Fall. Und das ist unserer Meinung nach und meiner Meinung nach der Grund, warum auch der klassische stationäre Handel wirklich zu kämpfen hat im Moment, weil es einfach nicht aufregend genug ist für die Besucher, ne? Und warum dann Gastronomie und andere Formate besser funktionieren und der stationäre Handel, die funktionieren oder wo die Schlangen draußen stehen oder wo noch viel los ist, dann diejenigen sind, die 70% off und Sales machen. Aber das ist meiner Meinung nach kein nachhaltiges Konzept mit Sales, die Leute irgendwie in den Laden reinzuziehen. Deswegen denken wir, dass der Point of Sale zum Point of Experience gehen muss.
Vom Einkaufen zum Erlebnis.
Richtig. Ja. Mhm. Und der Checkout dann digital passiert. Mhm. Deswegen haben wir auch bei uns in der Fläche einen Safe Checkout, den wir anbieten, dass du mit deinem eigenen Smartphone die Ware bezahlen kannst und dann definieren kannst, ob du es mitnehmen möchtest, direkt dort vor Ort oder dir nach Hause liefern lässt. Mhm. Und wir aber immer noch den Legacy-Weg, so wie wir so gerne sagen, haben, wo du auch dann zur Kasse gehen kannst und da bezahlst und es mitnimmst, für diejenigen, die kein Smartphone dabei haben. Aber das ist so, warum wir das Ganze auch machen, weil wir sehen, der klassische Handel ist zu langweilig, das muss more exciting sein. Mhm. Und gleichzeitig im digitalen Zeitalter muss es verlinkt sein mit Technologie. Ja. Deswegen arbeiten wir auch viel mit Digital Signage. Ja. Wir entwickeln gerade eine App, die dann den Store-Besuch beflügelt, wo du noch weitere Features haben wirst.
Während ich drin bin tatsächlich? Oder
genau, also im Prinzip kannst du dir vorstellen, das werden wir zum Ende des Jahres launchen, dass du dann die Blank-App nutzen kannst, dich im Laden eincheckst, dich dann erkennt, vielleicht auch schon Vorschläge macht, welche Produkte besonders interessant sind für dich, dass du Aktivitäten machen kannst, dass du zum Beispiel vor einem Modul stehst mit einem Signage-Screen und dann das abscannst und dann eine Audio-Guide zu diesem Produkt bekommst, was dann sagt, hey, super, dass du hier vor diesem Produkt stehst, hebst doch mal hoch, drehst mal rum, probier mal dies, probier mal das, so dass auch nicht unbedingt immer ein Mitarbeiter dabei sein muss, gerade für eher introvertierte Shopper, die sagen, hey, ich will nicht sofort angequatscht werden von irgendjemandem, kann man dann ganz in Ruhe mit seinen Kopfhörern auf einmal durch den Laden schlendern und sich alles angucken und das haptische Erlebnis dann für sich haben. So. Ja. Und das ist auch, was halt eben digital nicht bieten kann, ist die Ware anzufassen, zu riechen, zu fühlen, zu schmecken, zu tasten. Das ist ja im Prinzip das, was online nicht abbilden kann und warum wir auch sagen, die stationäre Fläche, besser gesagt, wird überleben oder wird auch bestehen bleiben. Nur muss man sie halt mit ihren Vorteilen nutzen und da versuchen wir auch gerade so unseren Weg zu finden, so wie man das bestmöglich ausschöpfen kann. Ja.
Aber ist das nicht auch was, wo man sagen würde, jetzt diese ganze Erfahrung, Interaktion, die der traditionelle Handel relativ leicht kopieren könnte? Also es hält ihn ja erstmal keiner davon ab, den Bildschirm aufzubauen, einen Mitarbeiter mehr hinzustellen. Also wie wollt ihr euch da langfristig unterscheiden?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich denke, am Ende des Tages ist es auch kein, wenn man in der Venture Capital Sprache bleibt oder was ich mir auch angeeignet habe, ist kein Winner Takes It All Markt, sondern dass es verschiedene Player geben wird, die das machen werden. So. Und wir begrüßen das auch eher, dass auch andere in diese Richtung gehen, eher in Richtung Erlebnis-Shopping, weil dann die Innenstädte attraktiver werden. Mhm. So, wir können für uns sagen, wir haben einen holistischen Ansatz, wo wir glauben, mit unserer Offline- und Online-Strategie, die ineinander greift und mit der Auswahl an Produkten und Brands, dass wir uns da von der Konkurrenz abheben. Und wir auch uns freuen, wenn wir mit Impulsgeber sind für eine Bewegung und auch andere dann gucken, hey, wie macht das denn Blank? Und dann eigene Ideen daraus entwickeln oder abgewandelt für sich einsetzen. Mhm. Weil das ist auch ein Stück weit, wie ich selber Innovation sehe, ist eine Kombination oder eine Neukombination von bestehenden Dingen. Also ich habe ja auch über meine letzten Jahre immer mal irgendwo was aufgesaugt und gedacht, hey, das ist cool, das ist interessant, könnte man nicht das und das miteinander kombinieren? Und so ist ein Stück weit auch Blank entstanden mit Impulsen, die ich selber bekommen habe. Von daher, genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja, absolut, ja, genau. Du hast quasi die eure Rolle ja angesprochen als B2B2C, also irgendwo so als Vermittler zwischen der Handels- und Marken- oder Hersteller- und Markenwelt und den Passanten und Verbrauchern am Ende. Wenn wir auf die B2B-Seite einmal gucken, was sind denn spannende Marken für euch oder was macht eine Marke spannend, dass sie kuratiert, ausgewählt bei euch in den Shop kommt? Ich glaube, ein Mercedes steht da bei euch rum im Moment. Ne? Mhm. Dann habe ich zum Teil so Marken entdeckt, die ich eher nur so aus dem Internet kannte bislang. Also was macht ein Produkt so besonders, dass ihr sagt, das passt ja auch gut zu uns?
Also wir haben gewisse Kriterien für uns gesetzt, die vorhanden sein müssen, damit das Produkt bei uns im Laden landet. Ne? Wir schimpfen uns nicht als Nachhaltigkeitsstore, aber wir achten darauf, dass die Produkte, die wir bei uns reinbringen, eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringen. Und für uns ist auch Nachhaltigkeit so eine Definitionssache. Ne? Also zum einen kann ein Produkt nachhaltig produziert sein, es kann aber auch zum nachhaltigen Leben anregen. Ne? Also deswegen finden wir auch zum Beispiel Mercedes-Benz Full Electric Auto, dieser SUV, der bei uns jetzt steht, finden wir gut, weil das dazu anregt, nachhaltiger mobil zu sein durch Elektromobilität. Das ist so ein Punkt. Ne? Und das ist ein Corporate, was für uns interessant ist, um mit so einem Megakonzern zusammenzuarbeiten. Dann auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Start-up-Zone, die gefördert ist von der Wirtschaftsförderung Köln, hier von Cologne Business, wo wir dann drei Start-ups haben, die total frisch sind und viele noch gar nicht kennen. Vielleicht ein paar aus Köln, weil es teilweise Kölner Gründer sind, aber dann diesen Startups die Möglichkeit geboten wird, in einer 1A-Lage auf der Schildergasse schräg gegenüber von Apple ihre Produkte zu zeigen, so was sie sonst nie schaffen würden, weil sie niemals selber auf einer Schildergasse eine Fläche anmieten würden. Auch kein Pop-Up-Store, weil es einfach zu kostenintensiv ist. So, und die haben dann die Möglichkeit, ihre neuesten Produkte zu zeigen, so wie zum Beispiel, was haben wir da, Wild Baboon auch mit Aloe Vera Produkten, die sonst noch kaum irgendwo gelistet sind, sondern eher im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. So. Und auf der anderen Seite haben wir aufkommende Startups, die man schon fast Mittelständler nennen kann, wie Blackroll, die man kennt mit ihren Faszienrollen, aber jetzt zum Beispiel auch ein Kissen haben, womit man dann besser schlafen kann, weil sich das Kissen an den Nacken und an den Kopf gut anpasst, etc. etc. Will jetzt nicht zu tief in die Produktfeatures eintauchen, aber was zum Beispiel sich total gut verkauft bei uns, weil die Leute Interesse haben, besser zu schlafen. Also wir merken, dass wir eher über das Thema kommen als über die Kategorien. Das heißt, Leute beschäftigen sich, oder über Megatrends könnte man auch fast sagen, Leute beschäftigen sich gerade mit Gesundheit. So, und welche Themen unterhalb Gesundheit sind denn gerade relevant?
Okay, zum Beispiel, ich suche nicht nach Nahrungsergänzungsmitteln, aber ich beschäftige mich mit einem gesünderen Lebensstil und da könnte sowas oder andere Produkte oder eine Faszienrolle oder wie auch immer
zum Beispiel
in einer Regionen zusammenpassen.
Genau, und das merken wir einfach, also dass die Leute sich mit diesen Themen beschäftigen, gerade Health und Wellbeing kommt gerade extrem gut an und das ist auch mit eine große Sparte bei uns im Gesamtportfolio und so ein Blackroll-Kissen ist auch zum Beispiel einfach sehr interessant für die Kunden, also es verkauft sich wirklich sehr gut, muss man sagen, und gleichzeitig auch in den Food- und Beverage-Produkten, die wir bei uns haben, die auch eher gesund sind, würde ich mal sagen, oder irgendwie so einen gesunden Lifestyle komplementieren, funktionieren auch sehr gut. Also das ist so die Richtung, wo es gerade hingeht, dass wir merken, die Themen, die die Menschen beschäftigen und die irgendwie auch sehr diskutierbar sind, auch in Form von, ob es ein Podcast ist, ob es eine Live-Show ist, ob es ein Blogbeitrag ist, das, was die Menschen gerade beschäftigt und interessiert, das wollen wir bei uns bringen. Und daher kommt auch so ein Stück weit das Thema Fill in your Blank oder Blank als Name. Ja. Wir sagen, wir wollen dabei helfen, das Blank zu füllen beim Endkonsumenten und eben nicht nur mit Nonsense-Käufen. Also wir wollen nicht die Menschen anregen, das 100. T-Shirt zu kaufen, einfach nur, weil sie, ne, weil es einfach eigentlich gar keinen Grund gibt, sondern dann eher Produkte zu kaufen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten und wirklich das Leben ein Stück weit bereichern. Gleichzeitig auch das Gefühl haben, dass wir auch dazu beitragen können, auch Aufklärung zu leisten. Wie kann man denn zufriedener oder glücklicher sein? Es ist nicht nachher, dass du das gekauft hast, sondern eher die Anwendung dieses Produkts wird dein Leben bereichern und das kann zu mehr Zufriedenheit führen. Das sind so die Themen, die uns irgendwie antreiben.
Gibt es noch Produkte, von denen du träumst, dass die mal bei euch vertreten sind, aber sind auch vielleicht die Hersteller oder Marken noch etwas skeptisch?
Ja, also wir haben schon mit einigen Corporates zusammengearbeitet, aber was ich auf jeden Fall cool fände, wäre auch mit so Playern wie Nike oder Adidas, also so Riesen zusammenzuarbeiten und dann vielleicht das neueste Produkt von denen zu zeigen, was vielleicht auch in diese Richtung Health and Wellbeing geht, vielleicht dann die Yoga-Ausstattung von Nike oder von Adidas, irgendein total neuer, abgefahrener Schuh oder sowas. Ne? Das fände ich sehr cool, weil wir halt diese Innovationsthemen bei uns abbilden wollen. Und das lebt natürlich von Brands, die tolle Stories oder eine tolle Geschichte zu zeigen haben und auch ein tolles Produkt. Und das gefällt uns total, so dieser Mix aus Corporates, die irgendwie ihren neuesten Stuff zeigen wollen, und die Startups, die so eine frische Dynamik mit reinbringen.
Jetzt ist euer überzeugendes Argument gegenüber den Marken ja wahrscheinlich, dass ihr sagt, wir kriegen hier auch die spannenden Leute, die spannende Zielgruppe hin. Wie sieht die denn aus? Weil sozusagen ist, ich weiß nicht genau, es ist zum einen ja die wahrscheinlich die Laufkundschaft, die über die Schildergasse in eurem Fall flaniert.
Ja.
Zum anderen wollt ihr ja auch, glaube ich, andere Leute wieder in die Innenstadt kriegen. Also was ist so das Spektrum oder die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt?
Ja. Also wir haben eine sehr breite Zielgruppe. Mhm. Wir sagen auch eher, es ist gar nicht so am Alter gekoppelt, sondern viel mehr am Mindset. Leute, die neugierig sind, die experimentierfreudig sind, die auf Qualität achten, die auch ein Stück weit so Self-Optimization machen möchten und ja auch ein gewisses Budget haben, um ihren Lifestyle zu komplementieren mit Produkten. Das heißt, wir sind ein Stück weit im Affordable-Luxury-Bereich unterwegs. Also wir wollen nicht in den Premium-Bereich gehen, weil es dann für viele auch nicht mehr bezahlbar ist. Aber jetzt für Deutschland sprechend, die Produkte, die wir bei uns haben, können sich viele bis die meisten leisten, wenn sie wollen.
Ihr wollt sie dazu bringen, dass sie es wollen?
Ja. Nur gleichzeitig nicht manipulativ mit irgendwelchen fiesen Strategien, sondern wirklich in einer beratenden Funktion. Mhm. Und wir gehen sogar so weit, auch das, was ich gerade eben meinte mit nachhaltigem Shoppen, dass wir in unserer App auch einen Feature einbauen werden und wollen, wo wir vielleicht sogar Warnsignale senden, so hey, bist du dir sicher, dass du das gerade wirklich brauchst? Okay. Ja. Wenn wir sehen, du hast in unserer App schon XYZ gekauft oder schon 10 Mal mal irgendwie X so, dass wir vielleicht sagen, hey, bist du dir sicher, dass du das gerade brauchst?
Willst
du
noch vierten SUV?
Willst du noch mal? Ja, willst du noch mal? Also, dass wir die Leute in die Reflexion bringen, zu überlegen, ob sie es gerade wirklich brauchen oder ob das gerade ein Impulskauf ist, weil sie gerade unglücklich sind und irgendwie das Gefühl haben, wenn ich das jetzt kaufe, irgendwie dann bin ich glücklicher. So, ne? Was dann vielleicht ein Trugschluss ist. Also das, wir wollen nicht um jeden Preis verkaufen, sondern wir wollen wirklich nachhaltiges Shoppen anregen und gleichzeitig natürlich eine gute Firma aufbauen, die auch einen guten Umsatz dreht. Aber das auf jeden Fall so was so Impact und auch unsere Vision angeht, vordergründlich den Kunden zu befriedigen und dabei zu helfen, das Richtige für ihn zu finden. Und genau, so von der Kernzielgruppe her würde ich sagen zwischen 20 und 50. Mann und Frau sehr ausgewogen, vielleicht ein leichtes Plus bei den Frauen, aber fast 50-50, auch nach unseren Auswertungen. Und diese Attribute, die ich gerade aufgezählt habe, ne? Also experimentierfreudig, achten auf Qualität, achten auf Nachhaltigkeit und diese Themen, die kommen sehr gut an. Und genau, wir sprechen zum einen die Leute an, die auf der Schildergasse vorbeigehen, versuchen die dann in unseren Laden reinzulotsen, sage ich mal, oder neugierig zu machen, reinzukommen. Und zum anderen aber auch durch Marketing, klassisch Print-Marketing bis hin zu, weiß ich nicht, ja, also klassische PR bis hin zu Social Media, Influencer-Marketing, also den ganzen Marketing-Mix quasi in Kombination, dass wir die Leute aufmerksam machen, zu uns zu kommen, weil einfach Blank in Köln noch sehr neu ist, durch den Lockdown und dadurch, dass wir erst im November letzten Jahres gestartet sind und in Düsseldorf tatsächlich verbreiteter war und ist so vom Namen her, dadurch, dass wir da ja ein halbes Jahr auch aktiv waren, zu Nicht-Corona-Zeiten und dann einfach so das Word of Mouth dann stärker war. Aber das ist so unsere Herangehensweise gerade. Wir sind noch nicht ganz so bekannt in Köln, wollen da aber hinkommen und die Leute für uns begeistern. Und wir merken, dass im Moment auf der Schildergasse noch viele Schnäppchenjäger unterwegs sind, weil viele Retailer, die jetzt durch den Lockdown wenig verkauft haben, so wie wir, aber die dann einfach Ware en masse bei sich rumliegen haben, nehme ich mal an, diese jetzt halt loswerden wollen. Und dann du,
vor allem.
Genau, und du siehst dann halt bei vielen Läden auch um uns herum 70% off. So, ne? Und dann stehen die Leute da Schlange und wollen die 70% off sich einsammeln. Und auch so, wenn ich mit Bekannten von mir sprechen, die ähnliche Konzepte auch umsetzen, auch in Deutschland, die sagen auch, ja, der Traffic hat sich jetzt noch nicht so erholt mit den Shoppern, die für diese neuen Konzepte gut sind, sondern eher diejenigen, die auf so Sales aus sind. Und genau, deswegen, ich denke jetzt im Sommer ist der Traffic noch nicht so, wie wir uns ihn wünschen und vorstellen. Aber für uns ist jetzt das Q4 mit der Weihnachtszeit sehr ausschlaggebend und da bereiten wir gerade alles vor, dass das dann ordentlich, abgeht dann.
Ich glaube, es gibt Konkurrenz von euch mit ähnlichen Konzepten, die in Berlin sind, wo man sagen könnte, da ist noch mehr vielleicht Bewusstsein für Trend und Innovation. Die ersten Gehversuche in Düsseldorf, dann jetzt in Köln. Wieso überhaupt, wieso glaubt ihr, das ist ein guter Standort hier, das Konzept zu verproben oder in die Serie zu überführen gewissermaßen?
Ja, also dazu kann man sagen, wir hatten vorher in Düsseldorf den Firmenstandort, den haben wir dann gewechselt zu Köln und zum anderen ist die Immobilie, wo vorher Esprit drin war, auf der Schildergasse und die dann durch ihre Insolvenz da rausgegangen sind, stand diese Fläche frei und auch durch unseren Gesellschafterkreis, Aachener Grundvermögen ist der Eigentümer, die auch über ACX Investments bei uns investiert sind, hat sich diese Opportunität eröffnet, da diese Fläche anzumieten. Deswegen sind wir da zur Schildergasse gekommen und zum anderen haben wir auch von den Marken verspürt, dass Köln ein Standort ist, was für die Marken sehr interessant ist, noch interessanter als Düsseldorf. Okay. Die Marken, mit denen wir sprechen, die gucken tatsächlich auf so diese Top-Cities in Deutschland, also Hamburg, Köln, Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf gehört sicherlich auch dazu, aber ist dann eher am unteren Ende der Top-List, würde ich mal sagen. Und was du schon gesagt hast, Köln hat auch einiges an diesem Trend- und Experimentbewusstsein von Berlin. Und was ich auch schon eingangs in unserem Gespräch meinte, auch so von diesem Kultur und diesem ganzen Feeling irgendwie. Ja. Und das war mit ein Grund für uns, nach Köln zu gehen. Gleichzeitig merken wir auch, dass wir offen sind, zu gucken, welche Location in Köln ist denn vielleicht sogar noch besser für uns. Aha. Weil die Schildergasse, muss man schon sagen, natürlich ein Stück weit Mainstream geprägt ist und wir schon sehr neuartig mit unserem Konzept sind und auch eine gewisse Zielgruppe ansprechen, die vielleicht in einer anderen Nachbarschaft oder auf einer anderen Shoppingstraße in Köln dann vielleicht noch besser funktioniert.
Was wären so Ecken, die mehr für innovative Konzepte stehen in Köln?
Also ich könnte mir die Ehrenstraße gut vorstellen, ich kann mir das belgische Viertel gut vorstellen, also so in diese Richtung und da gucken wir uns auch Objekte an. Unser Mietvertrag ist jetzt bis Ende des Jahres mit Option auf Verlängerung, von daher kann es sein, dass wir nächstes Jahr dann woanders sind und das gucken wir uns gerade an, genau. Okay.
Genau, ich hatte gestern, du hast den Apple Store schräg gegenüber bei euch angesprochen, da natürlich sozusagen auch eine Top-Marke. Sonst glaube ich ein Haus weiter geschlossener Karstadt Sport, Galeria Kaufhof daneben, wo man ja auch immer nie so genau weiß, wie lange das noch gut geht, in welcher Form. Ja. Wie können sich denn Einkaufsstraßen letztendlich verändern? Wie müssen sie sich auch verändern, damit sie ja letztendlich auch die Attraktivität weiterhin haben? Also es kann ja nicht nur euch geben, die so ausprobieren, zum Ausprobieren einladen. Also wie sieht der Mix, der vielversprechende Mix der Zukunft nach deiner Einschätzung aus?
Ja, also was ich vorhin schon meinte, ich glaube, es muss vom Point of Sale zum Point of Experience gehen. Es kann nicht mehr dieses transaktionsbasierte Geschäftsmodell sein, wo es einfach nur um Warendruck und Handelsmargen geht. Ja. Das ist so Oldschool Retail und deswegen ist die Innenstadt auch entsprechend nicht mehr so attraktiv. Deswegen kommen viele Supermärkte oder Drogerien auch, ne? Hast gesehen, gegenüber von uns ist auch ein Rossmann, wo vorher auch mal irgendwie ein Fashion-Händler drin war. Also das ist kein Zufall, dass mehr und mehr Leerstände entstehen und einfach das ganze Business am Wackeln ist, was jetzt, ich nenne es mal Oldschool Retail angeht. Deswegen glaube ich, dass sich das fundamental verändern muss und wir gerade da mittendrin sind, dass das passiert. Gleichzeitig die Strukturen so, wie sage ich das jetzt richtig, so auch veraltet sind und teilweise verrostet, würde ich mal sagen, um jetzt schnell so einen Change herbeizuführen, glaube ich, wird einfach nicht passieren, weil viele sich erstmal damit auseinandersetzen müssen, was heißt das denn jetzt eigentlich, wie sieht denn die Zukunft des Einzelhandels aus, wie muss das Format aussehen, wie kombiniere ich meine E-Commerce-Kasse mit der physischen POS-Kasse. Das klingt einfach, aber ist überhaupt nicht einfach und kenne auch ein Bekannter von mir, der jetzt bei einem großen Einzelhändler gestartet hat, wo er also die haben ein reines Payment-Team, wo die gerade ein Projekt aufgesetzt haben, wo sie
Online-
und Offline-Kasse zusammenführen. Das ist ein Riesenprojekt. Und das ist gerade im Gange und es gibt auch viele Future-Stores schon, wo experimentiert und getestet wird und es gibt viele gute Beispiele à la Apple, wie auch bei uns schräg gegenüber, die es schon sehr gut machen. Und ich glaube, das wird ein Stück weit dauern, bis so dieser Change-Prozess dann stattgefunden hat, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass die, die sich gerade damit beschäftigen und es verstanden haben, dass man Online und Offline zusammenbringen muss und du nicht unterschiedliche Geschäftsbereiche haben solltest, dass das ein bisschen dauern wird, aber dann glaube ich, dass die richtigen Konzepte in die Einkaufsstraße kommen. Ich glaube, es wird, oder ich glaube und ich hoffe, es wird dann ein bunter Mix sein aus solchen Experience-Flächen, wo du wirklich in das Produkt und in die Marke eintauchen kannst und aber auch die Produkte mitnehmen kannst, so wie bei uns. Also es soll nicht nur Showrooming sein, sondern wirklich Erlebnis-Shopping, kombiniert mit Gastro, kombiniert mit Drogerie und Supermärkten. Das ist so meine Vorstellung von einer vibrant, wollte ich gerade sagen, auch sorry für die ganzen Englischwörter, die vier Jahre hängen also
eine,
so eine
lebendige,
im
zukunftsfähige Innenstadt.
Ja, aber so genau, eine dynamische Innenstadt, wo du einen bunten Mix hast. Und
muss da die Stadt was tun? So? Also kann man das irgendwie befördern oder umgestalten? Oder?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, die Immobilieneigentümer und die Stadt, die müssen da auch mit dabei sein bei diesem Vorhaben. In Köln weiß ich aber, dass da auch es Roundtables gibt von den Immobilieneigentümern, die sich überlegen, wie können sie das auch mit vorantreiben. Da muss man auch vielleicht gucken, dass man eben nicht die Konzepte in die Objekte reinlässt, die dann vielleicht dagegen sprechen. Will ich jetzt auch nicht zu meinungsstark jetzt reingehen, so an der Stelle, welche Konzepte ich gut finde und welche nicht so. Aber ich glaube, viele können sich vorstellen, so wenn man sich die Hohe Straße oder auch die Schildergasse anguckt, dass manche Läden jetzt einfach nicht unbedingt dabei helfen, irgendwie das attraktiv zu gestalten. Von daher, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also Stadt und Immobilieneigentümer müssen da mithelfen. Und zum Glück gibt es aber auch diese Roundtables oder es gibt Fördermaßnahmen von der Stadt oder auch vom Bund. Ich hoffe, dass da was passiert. Ja. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen.
Vielleicht noch abschließend, was würdest du dir noch wünschen für ein Geschäft in der Innenstadt?
Ich glaube, wo uns gerade zum Beispiel das Budget mangelt, also ich würde am liebsten komplett mich austoben wollen mit Screens, mit Installationen, mit Hologrammen. Also ja, es gibt so viele coole Technologien mittlerweile. Dass du dich eincheckst und was Amazon ja auch vorgemacht hat, ne, und das dann über dein Handy abgebucht wird, ohne dass du irgendwas scannen musst. Und also da kommen gerade super viele coole Themen, auch Sachen aus dem Eventbereich, Bühnenthematiken, also all das, was leider sehr kostenintensiv ist und weswegen wir da auch uns peu à peu herantasten und warum wir auch Wachstumskapital einsammeln. Also mehr von solchen interessanten Technologien zu verbauen. Und gleichzeitig aber, dass es nicht zu technologisch wird. Also meiner Meinung nach muss es immer erlebbar, menschlich und charismatisch sein, gekoppelt mit guten Technologien, die das Ganze abrunden. Und genau, das fände ich cool. Wäre ich auf jeden Fall ein Kunde, der da hingehen würde, wenn man noch mehr so abgefahrene Erlebnisse hat, die man vielleicht eher von krassen Festivals oder Konzerten kennt oder irgendwelchen Museen. So, ich gehe auch gerne in so Produktmuseen, so von Heineken oder Whisky-Hersteller oder so. Das kennt man ja auch aus Holland und Irland, sind gute Sachen und sowas finde ich cool. Ja.
Martin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke.
Danke dir.
Wirtschaft Köln am Platz.
Wie ist Ihr Bild von der Kölner Einkaufswelt? Welche Konzepte sind nötig, welche Geschäfte fehlen, damit Schildergasse und Co. auch in Zukunft die Massen von nah und fern anziehen? Wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen, natürlich auch über Kritik. Gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder über das LinkedIn-Profil des Rotonda Business Club. Falls die Handelswelt Sie besonders interessiert, darf ich Sie noch auf einen Termin hinweisen. Am Montag, 23. August, laden wir zur ersten Live-Version von Wirtschaft Köln Unplugged. Mein Kollege Stefan Merks spricht da mit Theresa Weingarten, der Geschäftsführerin des traditionsreichen Modehauses am Friesenplatz. Wir streamen den Podcast live und freuen uns über Ihre Fragen. Wer dabei sein will, findet den Link zur Anmeldung in den Notizen zu diesem Podcast, den sogenannten Shownotes. Nächste Woche ist Per Stemmler zu Gast bei meinem Kollegen Stefan Merks. Er ist der Deutschlandchef von Zoom. Diesen Videokonferenzdienst dürften Sie nach 1,5 Jahren Pandemie wohl alle kennen. Im Gespräch erzählt er, wie die Knigge für Videokonferenzen heutzutage wirklich aussieht. Er spricht darüber, wie es um den Datenschutz bei Zoom und Co. bestellt ist und warum eine Firma, die für das dezentrale Arbeiten steht, überhaupt ein Büro braucht und sich dann auch noch gerade Köln als Hauptsitz für Deutschland aussucht. Das alles nächste Woche bei Wirtschaft Köln unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!